Hallo und herzlich willkommen. Das ist die 18. Ausgabe des Allgäuer Geocaching Podcasts. Es begrüßen euch ganz herzlich die Dotti an diesem Ende der Leitung und der Christian alias Oboman am anderen Ende. Servus Christian.
Grüß dich Dotti, servus an alle Zuhörer mal wieder.
Wie geht's dir?
Geht bestens, ich habe eine Woche lang Ruhe, kann Überstunden abfeiern und kann wunderbar geocachen und podcasten.
Oh, mach mich nicht neidisch. Es ist Ostern steht vor der Tür, es ist Ferienzeit und ich kriege leider nicht frei, also ich muss leider arbeiten.
An den Osterfeiertagen bin ich allerdings dann auch wieder aktiv als Musiker, versteht sich von selbst, aber diese Woche ist ruhiger.
Okay, naja, gut. Christian, wir haben ganz tolle Themen heute wieder mitgebracht. Fangen wir doch am besten wieder mit den Kommentaren an, wie es üblich ist. Wir haben ein paar sehr schöne Kommentare bekommen. Unter anderem haben sich Mini Lancelot, Oskar zu Fuß, wer war noch alles, die Boa-Familie, also ganz, ganz viele gemeldet und haben sich zum Thema GPS mit eingebracht. Also jeder hat so sein Gerät ein bisschen vorgestellt, die Vor- und Nachteile. Und ja, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wer da mal reinschaut und sich das durchliest, der kriegt schon eine recht gute Anleitung, wenn er sich mal selbst ein neues GPS zulegen möchte, um einfach zu sehen, wer zu welchem Gerät so ein bisschen seine Tipps abgeben kann. Also wer da mal Lust hat von unseren Hörerinnen und Hörern, schaut doch da gerne mal rein, lest euch das durch. Es ging also auch um die Themen Touchscreen oder eben nicht. Und da waren wirklich ganz viele hilfreiche Tipps dabei. Ich habe zum Beispiel von dem Hörer Stellinger einen ganz tollen Tipp gekriegt. Er hat mir einen Link serviert, der zu einer Display-Reparatur-Firma, ein Service, der Display-Reparaturen durchführt. Der sitzt wohl in Hamburg und da habe ich mich mal ein bisschen umgeschaut und der hat recht attraktive Angebote. Und das wäre vielleicht etwas, um mein altes Oregon da wieder ein bisschen aufpimpen zu lassen und wieder funktionstüchtig zu machen. Herzlichen Dank dafür, das war wirklich ein ganz toller Beitrag und hat mir weitergeholfen. Ob das natürlich eine finanzielle Sache, ob das noch Sinn macht mit diesem alten Gerät, das weiß ich nicht, aber ich werde mir das auf jeden Fall durch den Kopf gehen lassen. Danke. Ja, und dann hatten wir noch einen Audiokommentar und dazu kannst du uns vielleicht jetzt was sagen.
Ja, also wir sind es ja gewohnt, viele, viele schöne Kommentare zu kriegen. Übrigens auch der Süffel, der hat auch noch was geschrieben zum Thema Where I Go. Ansonsten hatte ich auch den Eindruck, dass die meisten sich mit den Displays beschäftigt haben. Und was diesmal in schriftlicher Form fehlt, ist der Alsterdrache. Aber der hat ja letztes Mal gehört, wie der Jörn so schön vorgelesen hat. Und da hat er sich's nicht nehmen lassen, heute mal selbst zu sprechen. Ich würde sagen, wir hören uns das mal an.
Ja, gerne.
Hallo, liebe Allgäuer, hier ist der Alsterdrache. Da ich auf absehbare Zeit keine Kapazitäten für Geocaching habe, der 29. Februar war als Schaltdingsbums natürlich eine Ausnahme, höre ich im Augenblick auch keine Podcasts, sondern bewahre mir die alle für später auf. Euren habe ich jetzt aber gehört, weil ich wissen wollte, welche Geocache-Art ihr euch widmet. Und die Überraschung, dass Jörn meinen Kommentar vorliest, fand ich wirklich sehr, sehr lustig, zumal Jörn auch eine eindeutige Radiostimme hat, die super ist. Also vielen Dank, das war auch für mich eine Premiere. Sehr lustige Idee von euch. Im Gegenzug schicke ich euch jetzt mal hier diesen Audiokommentar, weil ich schlichtweg gerade zu faul zum Tippen bin und da ihr sagtet, dass ihr gern Audiokommentare haben möchtet, bitte sehr, nehme ich gleich auf. Drei kleine inhaltliche Kommentare würde ich gern noch machen. Where I Goes haben nach wie vor sehr viel Potenzial. Gleichzeitig ist es wirklich kompliziert, die Dinger zu programmieren. Außerdem werden die Tools dafür seit 2008 auch nicht mehr weiterentwickelt. Gleichzeitig entwickeln sich aber sowohl Smartphones wie auch GPS-Geräte weiter. Und weil diese Schere immer weiter auseinander geht, ist es so, dass es auch immer häufiger Abstürze und Frustrationen technischer Art auf Seiten der Spieler gibt. Ich habe selbst zwei erfolgreiche Where I Goes in Hamburg und bekomme das anhand der Log-Einträge immer ganz gut mit, wenn die Leute sagen, leider sind alle unsere Geräte abgestürzt, wir mussten die Runde dreimal laufen, so macht Geocaching keinen Spaß oder so ähnlich. Verstehe ich das absolut. Allerdings liegt das dann nicht an Programmierfehlern, weil ich schlampig gearbeitet hätte, sondern daran, dass Apps und Firmware so ein altmodisches Zeug wie Where I Go einfach nicht mehr packen. Garmin und Groundspeak nähern sich ja langsam wieder an, aber ich vermute, dass Garmin die Where I Go-Option nicht in neue Geräte wieder aufnehmen wird, weil das einfach Technik von vorgestern ist. Die meisten Where I Go's befinden sich übrigens in Tschechien, die zweitmeisten bei uns in Deutschland. Und ich würde mir wünschen, dass Groundspeak selbst Where I Go's anpackt. Schließlich ist es ein aufgekauftes Projekt, Where I Go.com gehört ja Groundspeak, und neue Tools dafür bereitstellt, aber das wird bei der Budgetierung der Finanzmittel und der Planung, die immer sehr weit vorausgeht und festlegt, welche Veränderungen mit welcher Priorität intern im HQ belegt werden, vermutlich ein frommer Wunsch bleiben. Was ich sehr schade finde, weil, wie gesagt, Where I Go's haben sehr viel Potenzial, da kann man viel draus machen. Es ist eine Mischung aus Rätsel, Abenteuer, Multi. Es gibt ja Klassifikationen, welche Arten von Where I Go's es gibt. Zum Beispiel habe ich auch eine Friedhofsführung als Where I Go, weil ich da einfach überhaupt keine Dose legen wollte. Das gibt es auch, das ist dann eine reine Textgeschichte ohne irgendwelchen Abenteuer-Shing-Shang. Und der Where I Go auf der Horner Rennbahn ist da schon eher anders gestrickt und bei Kindern sehr beliebt, weil die diesen Abenteuerkram mit Pferden, das finden die immer ganz super. So, vom frommen Wunsch zur GPS-Predigt von Christian, genial. Also ich bin als Katholik schlechte Predigten gewöhnt, weil es in der Priesterausbildung gar keine Homiliekurse gibt. Anders als bei den Evangelien zum Beispiel. Da steht ja das Wort im Mittelpunkt und die Predigt ist deswegen ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung. Bei katholischen Priestern überhaupt nicht. Kein Wunder, dass die so schlecht predigen. Kann mir aber bei den Pastoren, die ich hier so kenne, aus meinem Beritt hier oben, ehrlich gesagt auch bei keinem einzigen vorstellen, dass der bereit wäre, ein GPS-Gerät kreativ mit zu verbraten in seiner Predigt. Insofern super tolle Geschichte, toll, dass das geklappt hat. Da wäre ich gern dabei gewesen. Falls die Predigt irgendwie als Text zur Verfügung ist, packt das doch irgendwie als Download irgendwo hin. Ich würde es wirklich gern mal lesen, ganz im Ernst. Und ich glaube, auch andere Hörerinnen und Hörer von dem Podcast finden die Geschichte super und hätten eigentlich gern mal die Predigt. Also falls es die noch irgendwie verfügbar ist, sehr gern. Ja, und die tolle Geschichte wiederum leitet über zu meinem Weißwurst-Trauma, was ich euch jetzt auch nochmal erzählen wollte, damit hier noch ein bisschen was Lustiges bei rauskommt. Als ich 11 Jahre alt war, haben wir mit unserem Chor, in dem ich damals gesungen habe, Auftritte in Nürnberg, München und Augsburg gehabt. Und wir waren als Gruppe auch im Hofbräuhaus, wie man das so macht, typisch Touristen eben. Alkohol war für uns Kinder ja nix damals, aber Brezel und so Leberwurst, Leber, Käsesemmel und so ein Zeugs, also Essen wollten wir natürlich schon traditionelle Sachen bestellen, weil wir ja auch ein bisschen Bayern in uns aufsaugen wollten. Und keiner von uns hatte ehrlich gesagt eine Ahnung, wie man Weißwürste richtig isst. Und alle die Weißwürste bestellt hatten, haben dann so eine Schale bekommen mit so Wasser und da drin schwammen dann zwei Weißwürste. Und wir haben die dann alle mit Messer und Gabel in kleine Stücke geschnitten. Und die angebliche Brühe, in der die, also da waren diese Würste drin und dann schwammen da so zwei Finger voll Schnittlauch noch drin rum. Und die haben wir dann andächtig mit dem Löffel gegessen, die Suppe, während wir gleichzeitig ziemlich enttäuscht waren, dass Suppen in Bayern ziemlich plörrig sind. Ja, da sind wir deftigere Sachen gewohnt hier aus dem Norden. Und das ganze Hofbräu hat sich totgelacht über die Hamburger, die null Ahnung hatten. Fies war dabei natürlich, dass uns kein Mensch aufgeklärt hat, sondern die haben uns einfach weitermachen lassen. Wir waren die Deppen und haben für eine riesen Gaudi im ganzen Laden gesorgt. Keiner hat uns da belehrt oder gesagt, hier hört mal zu, so macht man das und so nicht. Seitdem habe ich eine Weißwurstphobie und bin zwar noch mehrfach in München gewesen, aber tatsächlich nie wieder im Hofbräuhaus. Das habe ich nicht fertig gebracht. Nein, habe ich Angst vor. dafür kann ich aber in 2 Minuten einen Fisch ausnehmen und ihr vermutlich nicht. So, das war eine Meinungsäußerung. Ja, Also, das ist meine Story zu eurem Event oben auf der Hütte, was bestimmt super gewesen ist. Also ist auch ganz plastisch von euch ja geschildert worden. Solche Events sind auch wirklich Highlights, ne? Das ist was ganz Besonderes. Und ich glaube, das ist toll, wenn man dann mit Geocachern und mit Hobbykolleginnen und Hobbykollegen dann da gemeinsam auf so einer Hütte, das schweißt ja auch zusammen. Und das ist ein Event, was eben kein 0815-Event ist, sondern da redet man noch lange drüber und guckt sich wahrscheinlich gern die Fotos an, die da entstanden sind. Also insofern, tolles Event, Gratulation, habe ich mich gefreut, dass ihr das im Podcast hattet. So, jetzt mache ich auch Schluss, damit die Leute nicht sagen, mein Gott, der labert und labert und labert. Also insofern vielen Dank nochmal für die letzte Ausgabe und für die nette, tolle Überraschung, die ihr da gemacht habt. Ist gelungen. Herzlichen Dank nochmal und bis zum nächsten Podcast. Ich wünsche euch alles Gute. Tschüss, euer Alsterdrache.
Ja, das hat sich doch mal fantastisch angehört. Ich habe mich riesig gefreut, als wir diesen Audiokommentar bekommen haben und ich kann mich nur ganz, ganz, ganz herzlich beim Alsterdrachen bedanken für diesen tollen Kommentar. Ja, das hat sich so ein bisschen, gerade in puncto Wehr-Aigro, so ein bisschen wie Hase und Igel angehört. Wenn die Firmware abgedatet wird vom jeweiligen Gerät, dann müssen natürlich auch die Apps nachgerüstet werden und überarbeitet werden. Und das ist wohl ein Rennen gegen die Zeit, wie es da wohl weitergeht. Und ich würde mir auch wünschen, also nicht für mich, aber für meinen Mister, der auch sehr gerne Wehr-Aigro spielt, dass dieses Programm weiterentwickelt wird und das Spiel weitergespielt werden kann. Zum Thema Fischfiletieren, da würde ich mich nicht mit ihm anlegen wollen. Das glaube ich ungesehen, dass er das besser kann als ich. Dafür bin ich nämlich viel zu ungeduldig. Aber ich würde ihm gerne helfen, seine Phobie mal vielleicht abzulegen. Er hat ja gesagt, dass er das mit den Weißwürsten nicht mehr so mag. Und ich lade ihn hiermit herzlich ein, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Ich hoffe natürlich dann in Bayern zu einem Perler Weißwürstle. Und dann zeige ich ihm mal, wie das richtig geht. Und als Gegenleistung erwarte ich dann natürlich, dass er mir zeigt, wie man Fisch filetiert.
Ja, das hört sich gut an. Vielleicht schaffe ich es da auch hin. Weil Weißwürste zerlegen, das hatten wir ja letztes Mal schon.
Genau. Ja, was möchtest du noch zu sagen zu dem tollen Kommentar?
Also ich bin absolut begeistert von dem Kommentar, auch nochmal zu dem Thema Wehr-Aigros. Das hat ja auch der Oscar genauer geschrieben, dass also da der Trend dahin geht, dass es wohl hauptsächlich auf Pocket-PCs, sprich Smartphones, laufen wird und die Garmin-Geräte immer mehr abgehängt werden, weil die Wehr-Aigros einfach nicht gescheit laufen. Ich weiß, dass er selber auch gerade einen programmiert, habe ihm da mal über die Schulter schauen dürfen. Wir waren im Zug gesessen und er ist gerade dabei, einen neuen Wehr-Aigro zu kreieren und das ist alles für mich böhmische Dörfer. Sieht sehr kompliziert aus und da hat er mir auch persönlich nochmal gesagt, dass es wohl auf Smartphones rauslaufen wird. Aber ja, Alsterdrache, ein toller Kommentar, auch hat er ja ein bisschen in die geistliche, religiöse Ecke hineingefragt. Es ging ja um meinen Pfarrer mit dieser GPS-Geschichte und ob ich die Predigt schicken könnte. Ich habe dann mal recherchiert und habe beim diesem Pfarrer gleich einen Termin gemacht. Dabei musste ich feststellen, dass die Geschichte nicht erst ja kürzlich oder vor ein paar Monaten, sondern schon wieder vor 3 oder 4 Jahren gewesen ist. Die Zeit verfliegt offensichtlich unglaublich und deshalb hatte er jetzt die Predigt nicht sofort auf dem Rechner. Er versucht es nochmal rauszusuchen und falls er das noch findet, dann würde ich es dem Alsterdrachen gerne schicken. Aber alternativ dazu war er bereit, in mein Aufnahmegerät zu sprechen und mit mir ein kleines Gespräch zu führen, was ich natürlich auch ganz toll finde. Und was wir auch jetzt unseren Hörern gerne mal vorspielen würden.
Ja, nach dem schönen Kommentar vom Alsterdrache habe ich die Gelegenheit genutzt, habe den lieben Pfarrer Ingo ausfindig gemacht. Das heißt ausfindig, ich weiß ja, wo er sitzt, habe ihn gefragt, ob er mit mir sprechen möchte. Mir gegenüber sitzt der Ingo. Hallo, schön, dass du da bist.
Ja, hallo.
Wir sprechen über diese Predigt. Dem Alsterdrachen hat es ja sehr gut gefallen und jetzt interessiert uns doch alle, mich auch, wie ist es zu dieser berühmten GPS-Predigt gekommen? Wo war denn da der Anstoß dazu?
Ja, ich kenne den Vergleichspunkt natürlich schon etwas länger. Ich finde das einen faszinierenden Gedanken, dass die Orientierung, die Gott uns gibt oder durch sein Wort gibt, man prima vergleichen kann mit diesem GPS-System, weil man ja beim GPS, wenn ich das als Laie richtig weiß, mindestens 3 Satelliten braucht, um einen vernünftigen Orientierungspunkt hinzukriegen, eine verlässliche Orientierung. Und da bietet sich natürlich auch an, von der Dreieinigkeit zu reden, dass Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist ja keine 3 Satelliten sind, aber doch 3 Personen, die uns diese Orientierung geben können. Und so kam das zustande, was du auch gehört hast, bei 2 Gottesdiensten schon, dieser Vergleich mit dem GPS.
Ja, wir hatten ja vorhin schon mal gesprochen, es gab ja nicht nur diesen einen Gottesdienst, sondern ein paar Jahre früher schon waren wir auch wieder bei, das waren Flieger, ich glaube, geht es hauptsächlich um Hubschrauber, was die fliegen, Piloten. Genau. Und da hatten wir so einen Open-Air-Gottesdienst.
Open-Air-Gottesdienst, und da hatte ich auch einen Piloten interviewt, der dann den Gottesdienstbesuchern erklärt hat, wie das so funktioniert mit der modernen Fliegernavigation, dass man dann nicht mehr nach Kompass fliegt, sondern eben nach GPS-Systemen heute. Und da konnte man dann natürlich nahtlos so eine Predigt anschließen.
Ja, genau. Also jetzt kann ich mich auch wieder erinnern. Auch da hatte ich natürlich mein Geocaching-Gerät dabei. Ich bin auch zu einem Pilot gegangen, der dann ja milde lächelt über mein Gerät. Es ist zwar schon sehr genau, wir finden Plastikdosen im Wald.
Ja, die haben da was Besseres in ihren Maschinen, das ist schon klar.
Das wollte er mir auch nicht hergeben. Also da muss man da in die Luft gehen. Ja gut, und dann 1 oder 2 Jahre später gab es nochmal eine Reihe von Weihnachtsgottesdiensten, kann ich mich erinnern. Und wenn man so als Musiker das begleitet, kennt man ja dann auch die Predigt schon ein bisschen. Und dann kam der besondere Punkt.
Genau, also da war auch nochmal dieser Vergleich drin, aber eher untergeordnet, glaube ich, wenn ich das noch recht weiß. Bloß bei einem oder vielleicht sogar bei mehreren, glaube ich, dieser Gottesdienste hattest du dieses GPS-Gerät auch mitgebracht. Deswegen hatte man da was man zeigen konnte dann sozusagen. Da waren die Leute wieder wach dann.
Schloss Oberschleißheim und ja, da liegen Geocaches. Und ich hatte es schon angeschaltet, weil ich nach dem Gottesdienst da noch Geocachen gehen wollte. Okay. Und dann fiel mir das wieder ein mit der Predigt, mit diesen 3 Punkten, dass du das da so festmachst. Und habe es dir dann in die Hand gedrückt.
Genau.
Und dann ist wohl ja auch gut angekommen, mindestens beim Alsterdrache, dass du dann so spontan bist und sozusagen das mit einbaust. Ist das üblich? Bist du das gewohnt, dass dir jemand was zusteckt und dann nochmal drauf eingehen?
Ja gut, insofern war die Verbindung ja klar. Also du wusstest, um was es geht. Du hast ja vorher auch schon das gehört gehabt und dann hast du halt das als Beispiel mitgebracht und das kann man dann wunderbar einbauen. Das ist kein Problem, so spontan sind wir ja, ne?
Ja, und die Reaktionen der Flieger, wie hast du die wahrgenommen in diesem Gottesdienst?
Ja, die wurden dann natürlich so richtig wach wieder, ne? Das war ein Beispiel aus ihrer Welt.
Ja, wenn genau. Ich jetzt mal, jetzt wage ich mich mal ganz weit raus. Wir Geocacher wissen, 3 Satelliten braucht man, um eine flächige Koordinate zu finden. Wir brauchen aber auch noch eine 4. Dimension, das ist nämlich dann die Höhe. Also mit dem 4. Satelliten können wir auch noch die Höhe bestimmen, also ob ich 2000 Meter auf dem Berg bin oder nur 400 Meter irgendwo unten. Und da kommt jetzt im Christlichen die 4. Dimension dazu. Gibt es die irgendwo? Denkt man über sowas nach?
Da ist natürlich, da fängt das Beispiel etwas an zu hinken mit der Dreieinigkeit natürlich. Mhm. Ja, vielleicht könnte man sagen, ich nehme dann Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist und sein Wort, die Bibel, als Orientierungsachse nochmal.
Ja, das ist doch also für uns alle, glaube ich, ein wunderbarer Abschluss auch dieses Gesprächs, denn um das Wort geht es, uns Podcastern geht es um das Wort. Und
na, eigentlich gab es ja noch eine größere Geschichte,
hatte ich
am Anfang erzählt.
Ja.
Weil du so mit dem GPS eingestiegen bist. Ja. Ich war ja vorher in der Gemeinde, in der wir eine Gottesdienstreihe hatten. Diese Gottesdienstreihe hieß GPS-Gottesdienst. Der war einmal in 2 Monaten, so übers Jahr, mit einer sehr modernen Musik, mit Band, mit Anspielen, mit Filmclips, mit allen möglichen Beispielen oder Action im Gottesdienst. Und der hieß wirklich GPS-Gottesdienst. weil wir nämlich von diesem Beispiel ausgegangen sind. Und der erste dieser GPS-Gottesdienste, der war ähnlich. Da hatten wir damals einen Piloten eingeladen von der Lufthansa, den ich kannte, der uns dann auch erzählt hat, wie das mit der Navigation der Flieger funktioniert. Und das war sozusagen der Startschuss zu einer ganzen Gottesdienstreihe. Das war nicht nur ein Beispiel, sondern der ganze Gottesdienst hieß GPS.
Und wie wurde dann da also diese Aktion GPS mit eingebunden, auch mit irgendwelchen technischen Mitteln? Gab es da auch, also außer diesem Flieger, Menschen in der Gemeinde, die damit schon Berührung hatte? Es müssen ja nicht nur Geocacher sein, das kann man ja für alles gebrauchen. Wir haben es ja auch in unserem Auto, fast jeder jetzt mittlerweile.
Ah, das haben wir damals noch nicht so eingebunden gehabt jetzt mit der GPS-Technik. Es war der Titel, weil das ja auch jeder kennt oder jeder von seinem Navigationsgerät im Auto eben auch kannte schon. Das ging dann in der Reihe eigentlich darum, zu verschiedenen Themen des Lebens oder des Glaubens Orientierung zu bieten. Und deswegen hieß dieser Gottesdienstreihe eben GPS. Aber das Ausgangsbeispiel und was zwischendurch auch immer mal wieder vorkam, ich glaube, einmal hatten wir auch ein GPS-Gerät nochmal dabei, ja. Das lief aber, die Reihe lief über 7 oder 8 Jahre. Also das war ein richtig umfangreiches Projekt.
Ja.
Ja. Und deswegen kam mir dann das Beispiel, ja, als wir zusammen so diese Gottesdienste auch mit den Fliegern feierten, das kann man da ja nochmal erwähnen.
Ja. Ja, man schöpft ja aus dem, was man so an Erfahrung kriegt, das machen wir Musiker und ihr Pfarrer macht es offensichtlich genauso. Ja, ich bedanke mich recht herzlich. Ich denke, das ist für alle unsere Hörer eine schöne Geschichte, dass hier unser GPS-Thema also auch in diesem Bereich mit eingeflossen ist. Herzlichen Dank, Ingo.
Ja, gerne.
Ja, ein ganz tolles Gespräch, sehr persönlich und wirklich sehr anschaulich erklärt. Ich fand es wirklich richtig toll. Und ich glaube, da sind doch einige draußen, einige Hörerinnen und Hörer, denen das jetzt auch gefallen wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass da auch wieder zahlreich Feedback kommt, weil darauf kann man auch sicherlich das ein oder andere Thema aufbauen. Ich fand das richtig toll. War schon spitze.
Ja, auch mal was anderes in einem Podcast und er war wirklich da ganz entspannt. Gut, Pfarrer sind gewohnt zu reden. Der Alsterdrache hat ja auch gesagt, die evangelischen Pfarrer, um so einen handelt sich's hier, sind Meister des Worts. Und ich hatte ja dann ihn noch versucht rauszulocken mit der vierten Dimension, mit dem vierten Satelliten. Und da hat er natürlich auch sofort eine Antwort gewusst. Mhm. Also es hat wirklich Spaß gemacht, mit so jemandem zu sprechen darüber.
Ja, da war ich auch total geflasht. Da habe ich schon gedacht, oh, das ist Glatteis, aber das hat er richtig cool gemacht. Ja, schön.
Und das war auch nicht abgesprochen vorher. Wir hatten zwar ein bisschen, wie man das so macht, Vorgespräch geführt, aber so die kleine eine oder andere Ecke ist ja auch dann interessant, wenn jemand dann also direkt drüber nachdenkt und spontan einfach eine Antwort geben kann. Und ich wusste, dass er sehr spontan sein kann. Und das hat prima geklappt. Vielen Dank dafür, lieber Ingo.
Ja, hat richtig Spaß gemacht. Dankeschön, auch von meiner Seite aus. Ja, wären wir mit dem Thema Kommentare auch schon durch. Wie gesagt, die Kommentare waren zahlreich, sie waren aber wirklich auch sehr, sehr interessant. Wir wollen jetzt nicht auf alle detailliert eingehen. Ich habe auch teilweise die Kommentare direkt beantwortet. Aber es war wirklich sehr interessant, was ihr von euren GPS-Geräten geschrieben habt. Und gerne weiter, so hat uns wirklich Spaß gemacht, das alles zu lesen. Gut, dann wollen wir zum Hauptthema kommen. Wir wollten ursprünglich über das Thema Bombenalarm durch Geocaches reden, finden aber, dass das in der momentanen Situation nicht sehr passend ist. Ob und wie weit wir das zu einem späteren Zeitpunkt noch machen werden, wissen wir noch nicht, aber ich finde, das ist gerade jetzt, nach den Anschlägen in Brüssel, einfach nicht der richtige Moment. Und ehrlich gesagt, gefühlsmäßig bin ich in diesem Thema auch momentan, ja, ich bin dem Ganzen nicht so ganz gewachsen und ich möchte es deshalb heute einfach nicht besprechen. Ich glaube, Christian, du stimmst mir da auch zu.
Ja, auf jeden Fall. Es ist zwar ein wichtiges Thema und ich bin sicher, dass wir es demnächst irgendwann mal behandeln und eben auch eingehen auf die Dinge, die jetzt gerade passiert sind, aber es passt einfach momentan nicht. Deswegen lassen wir das, bin ich auch deiner Meinung, und haben uns was Neues rausgesucht. Dein Lieblingsthema, wie ich höre.
Ja, genau. Das heutige Thema sind nämlich kleine, miese, hinterhältige Mistviecher, die eigentlich zu nichts zu gebrauchen sind und uns aber das Leben schwer machen, wenn wir uns nicht gegen sie wehren. Die Rede ist nämlich von Zecken und das ist wirklich mein kleines Steckenpferd. Ich hasse die Dinger nämlich fürchterlich und habe ihnen meinen persönlichen Kampf angesagt. Deshalb, Christian, wenn ich jetzt in einen Vortragsmodus falle, dann bitte ich dich, mich zu unterbrechen, wenn es dann zu langweilig und zu langatmig wird. Aber das Thema beschäftigt mich schon seit ein paar Jahren. Im Frühjahr 2013 habe ich dazu auch eine Apothekerin interviewt. Ich muss mal schauen, ob ich diese Aufnahme noch irgendwo habe. Die würde ich dann verlinken. Das war ein ganz interessantes Thema und vielleicht auch heute noch aktuell. Und dann schaue ich mal, ob ich das euch nochmal zur Verfügung stellen kann. Zecken kommen inzwischen das ganze Jahr vor. In milden Wintern ohne geschlossene Schneedecke krabbeln sie auch weiterhin munter durch die Gegend und nerven uns Geocacher auch in Zeiten, in denen wir eigentlich nicht damit rechnen. Zecken sind Krankheitsüberträger. Sie übertragen zum Beispiel die Borreliose. Das ist eine Infektionskrankheit, die durch Bakterien ausgelöst wird. Diese Bakterien können zwar auch durch Mücken übertragen werden, das wissen viele nicht, aber da wir ja heute über Zecken sprechen, bleiben wir mal lieber bei diesem Thema im Zusammenhang mit Zecken. Zecken können auch FSME übertragen, das heißt, glaube ich, Frühsommer-Meningoenzephalitis, ein ganz schwieriges Wort. Das ist ein Virus, der die Hirnhaut angreift und dort die Hirnhautentzündung hervorruft. Es gibt noch einige andere Krankheiten, die durch Zecken übertragen werden können, vor allem diverse Fleckfieberarten, die treten aber in Deutschland eher selten auf. Nicht jede Zecke trägt eine dieser Erreger in sich, trotzdem sollte man grundsätzlich mal davon ausgehen, dass sie das tut und sich dementsprechend schützen. Ja, was gibt es für Schutz? Ich würde auf jeden Fall mal sagen, die Kleidung. Da haben wir schon sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn die nämlich geschlossen und sehr engmaschig sind, also eng gestrickte Socken zum Beispiel, dann kann man den Weg der Zecke schon ziemlich ausbremsen. Vorteil ist es auch, wenn man helle Kleidung trägt, dann sieht man die Zecke nämlich gleich und kann sie noch rechtzeitig vom Bein schnippen. Es soll inzwischen auch zeckenabweisende Kleidung geben. Wie weit das funktioniert, weiß ich nicht. Ich habe schon mit dem einen oder anderen Cacher gesprochen, der das ausprobiert hat und der Meinung ist, dass das wunderbar funktioniert.
Da würde ich gleich mal reingrätschen, wenn ich darf, weil du die Kleidung sprichst. Ich habe zu dem Thema eine Waldpädagogin konsultiert, heute noch ganz schnell. Und die bestätigt eigentlich auch das, was du sagst, zeckenabweisende Kleidung, auf Deutsch ganz glatte Materialien. Also die ziehen den Kindern Matschhosen an, die sind ja aus so einem ganz glatten Material und da schaffen es die Zecken nicht hochzuklettern. Ganz schlimm ist das, was wir fast alle anhaben, sind zum Beispiel Jeanshosen. Das ist ja ein ganz raues und gitterförmiges Material und da klettern sie besonders gern. Also das stimmt, was du sagst. Man kann mit der mit dem Kleidungsmaterial auch schon was erreichen.
Vielleicht ist daraus auch diese zeckenabweisende Kleidung, die es da speziell für Geocacher auch schon in diversen Shops gibt, hergestellt, weil das könnte ich mir vorstellen, das war auch ein sehr feines Material. Ich habe es mir mal angeschaut und mal angefasst. Vielleicht ist das auch schon die Möglichkeit, keine Angriffsfläche für die Zecken zu bieten. Ja, auf jeden Fall. Was natürlich dann auch wichtig ist, dass man eine erhöhte Aufmerksamkeit an den Tag legt. Also wenn man rechtzeitig nachschaut und guckt, ob man vielleicht sich eine Zecke eingefangen hat, je früher, desto besser, dann kann man sich vielleicht einen Biss vermeiden. Wenn man also durch die Wiese oder durch einen Laubwald gelaufen ist und dann wieder auf festen Waldwegen zum Stehen kommt, dann schauen wir immer gerne nach. Sicherheitshalber auch ein bisschen weiter oben, denn wir haben schon Zecken am Oberschenkel gehabt und auch schon unter den Achseln. Das Gerücht geht ja, dass Zecken von den Bäumen fallen, das tun sie natürlich nicht, aber wir haben gesehen, dass die wirklich einen Affenzahn drauf haben. Also sobald sie am Menschen dran sind, fangen die an zu rennen, geradezu, und da muss man schon schauen, dass man die richtig erwischt, rechtzeitig erwischt.
Ja, also was ich gehört habe, ist auch, dass sie, es gibt ja einen weit verbreiteten Irrtum, sie würden irgendwas riechen. Also manche Leute, würden sie lieber riechen als andere. Das stimmt überhaupt nicht. Die können gar nicht riechen. Die gehen nur mit einem gewissen Ultraschallsystem auf Wärme. Also die suchen sich halt, wie du gerade gesagt hast, unter den Achseln oder andere warme und weiche Stellen. Also riechen ist nicht, aber sie haben Ultraschall und versuchen da möglichst bald hinzukommen.
Okay, also wir haben festgestellt, dass ich eigentlich die Zecken mehr anlocke als jetzt mein Mister. Woran das jetzt liegt, weiß ich auch nicht. Vielleicht schwitze ich mehr oder keine Ahnung. Also wir haben es schon auf verschiedene Arten und Weisen probiert, also dass er vorne weggegangen ist oder ich mal. Aber ja, ich bin eigentlich immer die, die die Dinger einfängt. Ist auch ein bisschen seltsam. Ja, wenn man sie dann aber erstmal hat, wenn sie also gebissen haben, dann könnte es sein, dass sie die Krankheit FSME mit sich tragen oder eben Borreliose. Gegen FSME gibt es eine Impfung als Möglichkeit und Borreliose kann erst im Nachhinein behandelt werden, also nicht vorher geimpft werden, sondern im Nachhinein mit Antibiotika behandelt werden. Nach einem Zeckenbiss gehe ich mal zuerst auf die Borreliose ein. Die Zoologen sprechen übrigens von einem Zeckenstich. Wir sagen immer nur Biss, aber richtig ist es eigentlich ein Zeckenstich. Nach dem Zeckenbiss dringen die Bakterien der Borreliose in die Haut ein und in 80% der Fälle tritt dann innerhalb von ein paar Tagen bis sogar Wochen die sogenannte Wanderröte auf. Und das ist dann auch das Tückische an der Sache. Es kann nämlich sein, dass man schon nach 24 Stunden etwas sieht. Es kann aber auch sein, dass man erst nach 2 Wochen etwas sieht. Diese sogenannte Wanderröte sieht dann so ein bisschen aus wie eine Zielscheibe. Das ist so eine kreisförmige Rötung, die sich um diese Bissstelle herum ausbreitet. Und zusätzlich kann es dann zu grippalen Beschwerden kommen, wie zum Beispiel Kopf- und Gliederschmerzen und auch Fieber. Allerdings treten die Beschwerden bei jedem anders auf, bei einem intensiver und bei dem anderen weniger intensiv. Und das ist eben das Problem an der Sache. Man kann die Krankheit dann nur schlecht als Borreliose identifizieren. Bei FSME reicht die frühe Entfernung der Zecke, wo ich vorhin gesagt habe, nicht aus, denn die Viren übertragen sich über den Speichel der Zecke und werden genau in dem Moment übertragen, in dem die Zecke zusticht. Und deswegen auch wieder mein Appell. Schaut immer gleich nach und erwischt die Zecke möglichst dann, wenn sie noch am Krabbeln ist, um das einfach zu verhindern. Gegen FSME kann man sich kostenlos von seinem Hausarzt eine Impfung geben lassen. Die Krankenkassen zahlen das inzwischen. Es gibt verschiedene Angaben, in welchem Rhythmus diese Impfungen vorgenommen werden sollen. Wir haben uns die erste Impfung damals geben lassen. Danach sind wir nach einem Jahr noch einmal hingegangen und dann nach 5 Jahren. Und ab jetzt müssen wir alle 5 Jahre hingehen, um die Impfung auffrischen zu lassen. Ob jemand impfen möchte oder nicht, das muss natürlich jeder selbst für sich entscheiden. Ich habe eine Seite gefunden, die heißt Ärzte für individuelle Impfentscheidung e.V. Und dort wird da sogar davon abgeraten. Aber das ist einfach die Entscheidung des Einzelnen, wie weit er sich von der jeweiligen Panikmache anstecken lässt. Man kann Panik machen, indem man von FSME und Borreliose spricht, aber man kann eben auch Panik machen, wenn man sagt, dass Impfung nicht gut ist. Wir haben uns, wie gesagt, impfen lassen, aber das ist jedermanns Sache. Bist du geimpft gegen FSME?
Nee, ganz bewusst nicht, sondern ich versuche es wirklich und bisher gelingt es gut, mich von den Zecken fernzuhalten. Und das ist jetzt auch so ein allgemeines Impfthema, was jetzt dann wir hier sicherlich nicht ausbreiten, wieso und warum nicht. Aber nein, ich bin nicht geimpft, sondern hoffe, dass es klappt, dass die mich nicht erwischen.
Okay, und wie viel Stiche hast du denn schon auf deinem Zeckencounter?
Einen einzigen als ja, Zwölfjähriger in einem Zeltlager der evangelischen Jugend. Da hat es mich an einer für Männer sehr unangenehmen Stelle erwischt. Und das war die einzige bisher. Also toi, toi, toi. Wenn ich beim Cachen bin, sehe ich sie aber doch trotz aller Vorsichtsmaßnahmen gelegentlich auf meinem Handrücken krabbeln. Sonst habe ich alles zugebunden. Unten die Beine sind zu, die Arme sind zu. Ich habe immer Zeckenspray drauf an den Handflächen am kompletten Nacken, obwohl sie zwar nicht von oben runterfallen, aber auch da, damit da zu ist, damit sie nicht in die Haare rein können. Und das hat bisher ganz gut geklappt. Also ich sehe sie, wie gesagt, gelegentlich krabbeln oder auch dann, wenn ich zu Hause bin, beim Duschen, weil ich gehe sofort duschen nach jedem Wald- und Wiesenspaziergang und finde da auch die ein oder andere, denn es dauert schon ein paar Stunden, bis sie dann also den Platz gefunden haben. In aller Regel, es kann mal schneller gehen, es kann länger dauern. Also ich habe es immer noch so erwischt.
Also das haben wir nicht geschafft. Also die Zecken sind relativ schnell. Meistens sind sie irgendwie am Knöchel, ist zum Beispiel eine Stelle, die sehr weich ist, die sie gerne nehmen. Oder auch in der Kniekehle haben wir sie oft erwischt. Also wir haben eher die Erfahrung gemacht, dass sie sehr, sehr schnell sind mit dem Zubeißen. Wir haben natürlich auch öfters mal eine übersehen unter der Kleidung und das stellen wir dann fest beim Duschen. Und da haben sie dann unter anderem auch schon Höhen erreicht, wie zum Beispiel unter der Achsel oder an der Schulter. Also wenn wir nach Hause kommen, dann wird auf jeden Fall nach dem Duschen nochmal alles komplett abgesucht. Und die Mistviecher sind ja auch verschieden groß. Also manchmal muss man wirklich mit einer Lupe rangehen und schauen, ob das überhaupt eine Zecke ist oder ein Leberfleck. Die Einjährigen, die sind so klein, ja, ich würde sagen sogar noch kleiner als Stecknadelköpfe. Die Zwei- und Dreijährigen sind dann schon inzwischen so groß, dass man sie deutlich als sowas erkennt. Sie stehen dann auch ein bisschen mit dem Hinterteil ab, wenn sie gebissen haben. Also der Kopf ist ja dann meistens in der Haut drin. Und der restliche Körper mit den Beinen ist ja eine Spinne. Ich glaube, da müssten es 8 Beine sein, die sie hat, aber habe jetzt noch nie nachgezählt. Der Körper steht dann so ein bisschen ab und man merkt es eigentlich schon. Ich habe früher mal ein bisschen Angst gehabt, dass ich sie vielleicht nicht erkennen würde, aber wir sehen sie, also gerade die Zwei- und Dreijährigen, die sieht man schon sehr, sehr deutlich. Hast du eine Zeckenkarte oder eine Zeckenzange immer mit dabei?
Nein, also wie gesagt, ich vertraue darauf, dass ich sie erwische. Ich habe ohnehin jetzt noch keine Erfahrung gehabt, außer die eine als Jugendlicher. Und wann ich die erwischt habe, weiß ich nicht, weil wir waren da eine ganze Woche Zeltlager eben draußen auf den Wiesen, in den Wäldern. Das kann ja auch sein, eine sein, die erst schon ein paar Tage drauf ist. Man merkt es ja nicht, wann sie einen bespringt.
Ja, wenn man sie nicht gleich sieht, nicht. Außer du siehst, wie dick sie inzwischen geworden ist, aber ich habe das eigentlich noch nie gesehen. Also eine vollgesogene Zecke am Bein oder irgendwo habe ich jetzt noch nicht entdeckt. Da wüsste ich jetzt gar nicht, wie sowas aussieht und ob das dann vielleicht noch wesentlich größer ist. Ich habe mal gehört, dass die dann wirklich um ein Vielfaches größer sei, aber wie groß sie dann aussieht, das kann ich dir gar nicht sagen. Also wir haben immer eine Zeckenkarte dabei. Es gibt ja auch Zeckenschlingen, Zeckenpinzetten gibt es, glaube ich. Aber wir kommen mit der Zeckenkarte eigentlich am besten zurecht. Die kostet um die 3-4 Euro, gibt es in der Apotheke, aber auch im Drogeriemarkt. Und damit fahre ich dann immer so unter die Zecke drunter und schiebe die Karte einfach fest an die Haut gedrückt gerade weiter. Und dann geht die Zecke wunderbar damit raus. Wichtig sei wohl, das hört man immer wieder, dass man die Zecke nicht drückt, damit sie nämlich diese Viren dabei nicht unter die Haut kotzt, muss man schon fast sagen. Und wichtig sei auch, dass man den Kopf nicht abreißt, aus dem gleichen Grund. Dann hört man immer wieder so Sachen wie die Zecke mit Öl beträufeln, das soll man eben auch nicht machen, davon wird auch abgeraten. Aber wie gesagt, mit so einer Zeckenkarte oder Zeckenschlinge kommt man damit eigentlich gut zu Rande. Das muss halt jeder sehen, wie er zurechtkommt. Ich kenne zum Beispiel eine Freundin, die kann das Ganze mit den Fingernägeln machen. Das funktioniert anscheinend auch. Ich habe das bis jetzt noch nicht ausprobiert und weiß nicht, ob das geht.
Kurze Frage zu dieser Karte. Hat die dann irgendwie so eine bestimmte Aussparung? Warum ist das eine spezielle Zeckenkarte? Oder kann ich da auch eine normale EC-Karte nehmen oder sowas?
Nee, die hat eine spezielle Aussparung und die geht so leicht. Diese Aussparung ist dann auch leicht auseinander, also je nach Zeckengröße fährst du eben dann so in diese Zecke rein, links und rechts an ihr vorbei und wenn du dann weiter schiebst diese Aussparung, dann schiebst du die eigentlich mit gleich raus.
Ja, das wäre auf jeden Fall was ich mir vielleicht mal zulegen könnte und in meinen Rucksack der 1000 Utensilien mit aufnehme.
Ja, ich habe sie auch in meinem Geldbeutel drin, mein Mister auch. Und manchmal braucht man auch zwei, oder weil die eine hat nämlich, also die beide haben eine Lupe, dann kannst du noch mit der Lupe schauen, ob du sie richtig erwischt, wenn sie eine ganz kleine ist. Und mit der anderen Zeckenkarte kannst du sie dann rausschieben Und das funktioniert eigentlich mal ganz gut. Wir haben inzwischen schon, ja, wir haben den richtigen Dreh. Dreh ist jetzt falsch gesagt, aber haben wir schon raus. Das funktioniert schon ganz gut. Es gibt übrigens inzwischen Zecken-Schnelltests. Davon habe ich mal vor 2 Jahren zum ersten Mal gehört, mit denen man dann Borrelien nachweisen kann, angeblich. Die kosten, glaube ich, inzwischen nur noch so um die 5 Euro. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich im Jahr so, keine Ahnung, 5 bis 8 Zecken habe und jedes Mal 5 Euro bezahlen muss, dann geht das ganz schön ins Geld. Es soll auch Online-Apotheken geben, die inzwischen Zecken-DNA-Tests machen. Auch das habe ich noch nicht ausprobiert. Man kann die Zecke dann wohl in einem kleinen Röhrchen einschicken und die Apotheke gibt das ans Labor weiter und untersucht die Zecke. Das Ganze habe ich mal beim Arzt versucht zu machen. Der wollte aber 30 Euro dafür, denn das ist natürlich keine Kassenleistung. Und das habe ich mir dann doch gespart. Ich habe einfach die Stelle mit einem Kugelschreiber umkringelt, und damit ich nicht vergesse, wo die Zecke gestochen hat, und habe dann darauf geachtet, ob da in den nächsten Tagen und Wochen irgendetwas passiert. Und toi, 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 bis jetzt ist Gott sei Dank noch nichts passiert.
Ja, Glück gehabt. Wie gesagt, ich poch auch aufs Glück und bin bisher verschont geblieben. Vielleicht auch deswegen, das ist jetzt natürlich ein bisschen Quatsch, aber es gibt ja so eine Karte mit dem FSME-Verbreitungsgebiet. Hast du dir mal genauer angeschaut, wo also die befallenen Gebiete zurzeit sind und vor allem wo nicht?
Die aktuelle Karte kenne ich nicht. Nein, ich habe, als wir Cachen angefangen haben, habe ich da mal einen Blick drauf geworfen und habe gesehen, dass es eigentlich eher in Norddeutschland verbreitet war früher. Damals, unsere erste Zeckenimpfung haben wir auch noch nicht bezahlt gekriegt von unserer Krankenkasse. Aber inzwischen sind wir ja auch Gefahrengebiet für Zecken, für FSME, glaube ich. Und deswegen haben wir uns dann eben auch für diese Impfung entschieden.
Ja, ich habe die Karte mal aktuell aufgerufen. Und das ist also praktisch, das geht im Ostallgäu los, geht rüber, also der ganze Bereich Bad Wörishofen, rüber Memmingen, Kempten sowieso, Kempten, bis zum Bodensee, eigentlich bis Basel ist alles rot, alles FSME. Gebiet. Es gibt ein einziges Gebiet in diesem Allgäu, was komischerweise hier ausgespart ist, und das ist die Stadt Kaufbeuren, in der ich bekanntermaßen wohne. Ich halte das zwar für Quatsch, weil das kann nicht sein, aber es ist wirklich lustig. Es ist hier noch grün. Also Kaufbeuren ist ja eine kreisfreie Stadt und dieses Gebiet ist nicht FSME-Gebiet. Und lustige Geschichte dazu: in unserer Facebook-Gruppe, die sich die örtlichen Cacher hier tummeln, wurde diese Karte auch entdeckt und da kam sofort der Kommentar: Nicht mal die Zecken trauen sich noch nach Kaufbeuren.
Dazu sage ich jetzt nichts.
Ja, aber es geht ja nun nicht um Zecken hin oder her, sondern eben ums FSME, aber ich halte das für Quatsch. Also wir haben hier auch ein paar Wälder und warum soll es hier nicht sein? Das kann ich nicht glauben. Also ich bleibe einfach generell vorsichtig.
Auf jeden Fall. Es heißt ja auch, dass FSME wesentlich seltener vorkommt als jetzt Borreliose. Aber vielleicht liegt das, ja, man weiß es nicht, entweder weil es einfach noch nicht so verbreitet ist oder weil es halt auch schon viele Menschen gibt, die es impfen lassen. Ich persönlich kenne jetzt niemanden, der mal an FSME erkrankt wäre, aber ich kenne doch einige, die sich mit Borreliose angesteckt haben durch eine Zecke. Und das ist wirklich eine ganz unangenehme Sache, denn wenn die Erreger erstmal im Körper drin sind, können diese Erreger immer wieder Schübe auslösen und dann musst du mit Antibiotika behandelt werden. Und es gibt ja auch, dass du dich gegen Antibiotika dann selber, also du musst dann jedes Mal ein anderes Antibiotika kriegen und das muss erstmal an dir getestet werden. Also die ganze Sache soll richtig ekelhaft sein und ich bin wirklich heidenfroh, dass mir das bis jetzt erspart geblieben ist. Und deswegen, wie gesagt, schaut zu, dass ihr die Zecken rechtzeitig seht, immer wieder mal zwischendrin gucken und schauen, ob die inzwischen zugebissen oder gestochen hat, und dann gleich entfernen. Wie gesagt, ich habe ganz am Anfang jetzt vorhin den Zeckencounter mal so spaßhaft erwähnt. Es gibt wirklich einen Zeckencounter, nämlich unter www.gcticker.de. Wir werden das in den Shownotes mal verlinken. Da könnt ihr einen Zeckencounter einrichten und den auf eurer Seite posten und mal damit angeben, wie viele Zecken euch schon gestochen haben.
Ja, also meine steht, wie gesagt, noch auf beim Geocachen auf Null und wie gesagt, als Jugendlicher einmal. Wo ich es kenne, ist natürlich von unseren Haustieren, also vor allem Katzen. Da weiß man dann, wie das aussieht, wenn so eine völlig voll gepumpte Zecke dran ist. Also da kenne ich es gut. Auch die Entfernung ist mir geläufig, zwar jetzt nicht mit einer Karte, aber mit Pinzetten haben wir es dann also sowohl aus Hund wie aus Katze immer ganz gut rausgebracht und erkrankt sind sie jetzt unseres Wissens auch nicht. Aber ich selber, vielleicht ist das mit dem Spray auch ganz gut. Habt ihr so ein Spray eigentlich dabei?
Wir haben so ein Spray dabei, aber weil das so furchtbar riecht, nehmen wir es eigentlich nur, wenn wir wirklich tief in den Wald reingehen. Und das ist so widerlich. Also wenn ich 2 Meter hinter dem Mister herlaufe, dann muss ich schon die Luft anhalten, weil das so ein widerliches Zeug ist. Aber das Zeug hilft auch sehr gut gegen Mücken. Das haben wir auch schon festgestellt. Also so ein feuchter Wald im Sommer kann ja auch sehr viele Mückenschwärme anziehen. Und das Mittel hilft auch sehr gut dagegen. Ich muss allerdings sagen, ich kann jetzt kein Verhältnis sagen. Wir finden immer sehr viele Zecken, bevor sie gebissen haben. Aber mein Zeckencounter, der wäre, glaube ich, auch schon im mittleren zweistelligen Bereich. So viele Zecken haben wir inzwischen schon eingefangen. Aber das ist nicht das einzige Problem. Du hast auch ganz tolle Sachen aufgetan. Es gibt ja nicht nur die Zecke als Problem, sondern es gibt ja noch andere Krankheiten, vor denen wir uns in Acht nehmen müssen.
Ja, also wie gesagt, habe mich jetzt ganz spontan bei besagter Waldpädagogin informiert, wie das so aussieht. Und die sind ja nun das ganze Jahr aus mit Kindern draußen. Und da ist ja so noch der Fuchsbandwurm zu erwähnen, der sehr, sehr gefährlich ist, will jetzt allerdings keine Panik schüren. Es ist Gott sei Dank sehr unwahrscheinlich, dass man sich das einfängt. Also die Raten sind sehr gering. So circa 18 Erkrankungen im Jahr für ganz Deutschland. Es ist eine meldepflichtige Krankheit. Für uns Geocacher wäre aber wichtig zu wissen, der Fuchs, also er scheidet diese Eier aus, in denen diese Fuchsbandwürmer also dann wieder neu ranwachsen. Und es geht also darum, dass man also diese Eier sozusagen essen müsste oder in sich hineinbringt. Wenn sie vielleicht auf irgendwelchen Walderdbeeren sitzen, könnte man sein, dass man die erwischt. Die sind aber auch Reiskörner groß eigentlich zu sehen. Der Fuchs macht es aber meistens nicht auf dem glatten Boden, sondern er sucht sich immer Erhebungen, kleine Hügel oder verrottete Wurzeln, das kennen wir ja gut vom Cachen. Gerade an diesen Stellen suchen wir ja oft, auch suchen obendrauf, dass vielleicht einer was mit Moos abgedeckt hat. Und da obendrauf ist also die Chance größer, dass also ein Fuchs seine Hinterlassenschaften da lässt. Also bitte da wirklich gut gucken. Und vor allem, wenn man hingefasst hat, und die wenigsten von uns haben ja Handschuhe an im Wald, nehme ich mal an, dann eben wegbleiben vom Gesicht, dann kann eigentlich nichts passieren. Hände waschen hinterher tun wir, glaube ich, alle intensiv, wenn man da überall in den Wurzeln rumgekramt hat. Aber es ist eine Gefahr, die man erwähnen muss. Fuchsbandwurm sollte man also fernbleiben von. Dann habe ich gefragt, was gibt's noch? Ja, Waldwespen. Also die haben dann keine Wespennester, so wie wir das kennen, so von den üblichen Wespen, sondern wenn man irgendwie eine Stelle findet, wo auf dem Boden so 3 oder 4 Wespen rumschwirren, dort nicht hinfassen, da könnte dann im Boden ein Nest sein und dann wären sie giftig, wenn man da reinfasst. Also es kann zwar nicht Dolles passieren, aber es ist auf jeden Fall unangenehm. Und das Dritte hatte noch gefragt, nicht zu vernachlässigen, ist Tetanus. Kennen wir viele, als Kinder sind wir alle geimpft worden. Es ist die Frage, wie frisch da die Impfungen sind. Ich muss sagen, da bin ich auch längst nicht mehr auf dem Laufenden. Alle 10 Jahre sollte man das machen. Denn das ist auf Holz, also auf splitterigem Holz. Da fassen wir als Cacher ja auch immerhin und verletzen uns vielleicht. Könnte man sich Tetanus einfangen. Da hat es aber den Vorteil, wenn man da so eine Verletzung hat, also vor allem eine etwas schwerere Verletzung, unbedingt zum Arzt gehen, da kann man auch direkt noch Tetanus impfen, das hilft dann. Ja, das waren eben so die wichtigsten Gefahren des Waldes, was uns Cacher betrifft, was ich da in dem kleinen Interview erfahren konnte.
Das finde ich unwahrscheinlich interessant, ja. Also Fuchsbandwurm ist eine Sache, wo ich mich richtig furchtbar eklig. Ah, das finde ich, boah, da wird es mich gleich ganz anders, wenn ich dran denke. Tetanus bin ich Gott sei Dank eine, die das regelmäßig auffrischt. Das finde ich schon sehr wichtig. Braucht man ja immer wieder, auch wenn man sich sonst irgendwie verletzt. Also Ja, das ist schon, wir machen ein gefährliches Hobby.
Ja, aber wenn man sich eben diesen, wenn man mit offenen Augen durch die Natur geht, jetzt nicht nur was diese Sachen betrifft, ich glaube ohnehin, vielleicht lernt man auch als Kescher einiges dazu oder lernt besser mit der Natur umzugehen. Erstens sie zu schützen, aber auch sich selbst vor der Natur zu schützen. Ich finde das ein ganz interessantes Thema.
Jo gut, dann würde ich sagen, wir gehen weiter. Ich habe einen kleinen Einwurf zu machen. Wir nehmen jetzt gerade vor dem Dönerstag auf, während ihr dann die Folge natürlich nach dem Dönerstag anhört, denn die erscheint erst am Freitag. Das nur kurz zur Erklärung. Wir machen jetzt also einen kleinen Zeitsprung zurück in die Zukunft sozusagen. Wir veranstalten ja in Kempten den Dönerstag und wurden da von mehreren Geocaching-Shops unterstützt. Und dafür möchte ich mich jetzt schon mal ganz herzlich bei denen bedanken. Es war nämlich Geocaching-Shop Geoversand, Cache-In und Cachers World. Die haben uns ein paar Dinge zur Verfügung gestellt, die wir dann am Event verlosen konnten. Wir werden dann sicherlich nächste Woche noch darüber berichten, was das so war und wer die glücklichen Gewinner waren. Aber ich möchte jetzt schon mal herzlichen Dank dafür sagen und für die Großzügigkeit. Es ist bei uns nicht üblich, dass wir jedes Mal um Spenden bitten. Das machen wir nur ab und zu mal einfach, um das Ganze nicht auszureizen. Aber umso mehr freuen wir uns natürlich, dass diese Shops uns da unterstützt haben. Herzlichen Dank in der Sache. Und was dann zum Dönerstag weiter zu erzählen ist, was wir dort erlebt haben, welche Gespräche wir geführt haben, das werdet ihr dann in der nächsten Episode zu hören bekommen. Christian, wollen wir zum Cache-Tipp übergehen?
Können wir gerne machen. Ich möchte auch noch zu den Dönerstagen sagen, ich freue mich, bin auch bei eurem dabei. Wenn nichts dazwischen kommt, habe ich das fest eingeplant und es hört sich ja interessant an, was da alles geboten wird und reise später auch weiter. Ich habe mir also diesmal vorgenommen, immerhin zwei zu besuchen. Gibt ja Leute, die, ich habe gehört von welchen, die versuchen also 10 an einem Tag zu machen. Da geht's wohl vormittags schon los. Weiß nicht, ob das meine Geduld und meinen Magen verdauen würde, aber auf die zwei Dönerstage in Kempten und Kaufbeuren, da freue ich mich schon.
Ja, vor allem, wenn ich mir vorstelle, dass man jedes Mal einen Döner essen muss oder einen Dürüm oder sowas. Oh je, das könnte ich nicht mitmachen. Nee, ich freue mich auch schon riesig drauf und vor allem auf die vielen interessanten und schönen Gespräche. Wir haben auch wieder zwei Newbies dabei, das weiß ich jetzt schon. Und die bekommen dann bei uns immer eine Kleinigkeit als Aufmerksamkeit, um einfach bei uns in der Community begrüßt zu werden. Und da freue ich mich jetzt schon drauf. Aber wie gesagt, wenn ihr diese Episode jetzt hört, dann ist das Ganze schon vorbei und ihr dürft gespannt sein, was wir euch dann in der nächsten Episode davon erzählen. So, jetzt aber Cache-Tipp, oder? Ich warte schon drauf.
Cache-Tipp, soll ich mal anfangen?
Ja, bitte, mach mal.
Okay. Ja, ich würde euch heute gerne mal nach Ingolstadt locken. In Ingolstadt gibt's viele, viele schöne Caches und Ingolstadt an sich ist auch ein Besuch wert, würde ich sagen. Wer da noch nicht war oder noch nicht so oft war, dem empfehle ich also da in die Altstadt zu gehen. Da gibt's eine gute Fußgängerzone, es gibt ein Schloss, die Donau ist direkt dran. Man kann auch über eine spezielle Fußgängerbrücke über die Donau gehen. Und dann landet man dort im Klenzepark. Das ist so ein alter, mittelalterlicher Anlage. Das sind also alte Festungen von dem Ritter Tilly und solche Sachen. Und das ist natürlich ein Eldorado für Geocaches. Und es gibt also auch einige sehr, sehr gute Cache-Leger dort. Vielleicht habt ihr mal von dem Team Sissi Falke gehört. Die sind ja überall unterwegs. Fast jedem Cache findet man die. Und die legen eben in ihrer Homezone in Ingolstadt tolle Sachen. Jetzt aber als speziellen Cache-Tipp für heute, der ist nicht von Sissi Falke, ist das Pflanzenlabyrinth. Handelt sich um wieder mal einen Tradi, aber der ganz besonderen Art, darf natürlich nichts verraten, aber es ist ein lauschiges Plätzchen an der Donau, Pflanzenlabyrinth, der Name sagt es schon, also da ist tatsächlich ein kleines Labyrinth vorzufinden mit eben Pflanzen und verschiedenen Installationen und die Sache ist extrem clever gemacht, wird nichts zerstört, es wird nichts missbraucht sozusagen, sondern fügt sich perfekt in diese ganze Anlage ein, ihr werdet also wirklich ganz erstaunt sein, wie toll dieser Tradi versteckt ist und das vielleicht eben als Ausgangspunkt für weitere Caches im Glänzepark, in diesen mittelalterlichen Anlagen oder eben auch in der Innenstadt von Ingolstadt. Die GC-Nummer ist GC2J0F4, hat 211 Favoriten. Gut, er hat schon 1200 Funde, aber für ein Traddy ist das auch ganz ordentlich, weil man also wirklich überrascht ist und ja, ein ganz, ganz nettes Grinsen ins Gesicht kriegt, wenn man das gefunden hat. Also das ist mein Cache-Tipp heute, das Pflanzenlabyrinth in Ingolstadt.
Ist das ein PM-Cache?
Nein, der ist in dem Fall offen für alle. Cool. Das ist auch ganz schön.
Und wie viel Zeit muss man mitbringen, um den zu machen?
Ja, ich habe schon eine Viertelstunde gebraucht und habe geguckt. Okay. Ich wusste, dass es eben kein traditionelles Versteck ist und trotzdem hebt man den einen oder anderen Stein auf und schaut, ob was drunter liegt. Und irgendwann muss man einfach gucken, Kopf einschalten und irgendwann macht's früher oder später Pling und dann ist die Freude ganz besonders groß.
Ach so, weil du gesagt hast, es wären verschiedene Installationen. Jetzt habe ich so gedacht, dass das vielleicht auch ein bisschen aufwendiger ist, aber 15 Minuten, halbe Stunde müssten dann reichen.
Ja, also die Installationen sind nicht von dem Cache, sondern die sind dort tatsächlich so. Und dieser Geocache wurde praktisch in diese künstlerischen Pflanzeninstallationen integriert. Das möchte ich damit sagen. Wie gesagt, ich darf ja nichts verraten, das brennt mir auf der Zunge. Ja. Aber so ist es gemeint. Ja, also da ist etwas geschaffen worden und die haben das benutzt, um eine ganz besondere Dosenart dort zu legen, die ich bisher noch nie woanders so gesehen habe.
Okay. Difficulty hast du gesagt?
Schwierigkeit 2 und Gelände 1,5.
Und Größe?
Größe ist Mikro. Ja, okay, das ist bei dem Ding Auslegungssache. Okay. Aber offiziell Mikro.
Okay. Das klingt wirklich interessant und vor allem Ingolstadt, da war ich noch nicht, das würde ich mir auch gerne mal anschauen, da wäre eine Fahrt dorthin auf jeden Fall mal sehr interessant, vom Allgäu aus ja auch nicht so weit, das ist ja in Ordnung.
Unbedingt, ja. Also da sind auch in der Innenstadt, also diese ganzen Tradis von dem Team Sissi Falke, da gibt es keinen Tradi, der normal gelegt ist, also so irgendwie Magnetdose hinter Schild, sondern es ist immer so ein kleines Cleverle dabei, auch ein normaler Tradi, die haben natürlich auch Multis. Aber das ist wirklich, ganz viel gibt es da zum Schmunzeln in Ingolstadt, muss ich sagen.
Cool, ja. Manche haben es drauf, gell? Da freut man sich dann, mal eine ganze Serie zu machen und vielleicht ein verlängertes Wochenende. Cool, prima. Wir verlinken dann wieder in den Shownotes. Und in die Shownotes kommt dann auch mein Cache-Tipp. Wir haben ein verlängertes Cache-Wochenende gemacht, sind zwar hier zu Hause geblieben in der erweiterten Homezone, haben aber ein Auge auf viele Favoritenpunkte gehabt. Und so haben wir es jetzt dieses Mal endlich mal geschafft, ein Cache von Team Tatonka zu machen, nämlich einmal Prinzessin sein. Da diesen Cache aber so gut wie jeder schon im Allgäu einmal gemacht hat, brauche ich den, glaube ich, jetzt nicht weiter empfehlen. Wer es nicht gemacht hat, selber schuld. Das müsst ihr euch unbedingt mal anschauen. Das ist wirklich herzallerliebst. Aber meine Empfehlung liegt in Ulm. Und zwar heißt der Hüft-TEP-OP, Do-It-Yourself, und hat die GC-Nummer GC3V29W. Das ist ein Difficult 3, ein Terrain 2. Es ist eine Regulärdose und hat über 70% Favoritenpunkte im Moment. Der Multi führt über das Gelände der Universitätsklinik in Ulm. Es sind 4 Stationen plus Final. Die Stationen sind in der Beschreibung mit die Diagnose, die Eigenblutspende, die Narkose, die Planung betitelt. Und wenn man sich das so ein bisschen durchliest, kann man schon so ein bisschen ahnen, was auf einen zukommt. Man wird da nicht gleich zum Chefoperateur an diesem Tag, aber ich fand die Station wirklich sehr hübsch gemacht und sehr passend zum Thema. Hat sich super in diese Universitätsklinik mit eingebunden. Vor Ort findet man einen Parkplatz, der Gebühren kostet. Deswegen ist die Zeitangabe vielleicht auch ganz interessant, wie lange man dafür braucht. Wir haben 50 Minuten gebraucht, haben aber nicht mit größeren Problemen an den Stationen zu kämpfen gehabt. Wir mussten bei der ersten so ein bisschen reindenken, was der ONA eigentlich von uns erwartet, was wir da machen müssen. Die erste Station war auch schon leicht verkratzt im Laufe der Jahre, deswegen konnte man nicht mehr alles sehr gut erkennen. Aber wir haben, das war eigentlich die einzige Station, wo wir ein bisschen Probleme hatten. Die anderen liefen dann geschmeidig weiter. Ganz besonders erwähnenswert und toll finde ich, wer mal in das Listing hineinschaut, der wird dann auch einige Fotos finden, die auch erwünscht sind. Fotos vom Final, beziehungsweise von den Cachern, die am Final stehen. Die haben dann nämlich die Möglichkeit, sich ein bisschen zu verkleiden, nämlich auch als Universitätsklinik-Mitarbeiter. Und das kann ich nur jedem empfehlen, die Bilder mal anzuschauen. Wir haben es an diesem Tag nicht gemacht und es war einfach viel zu kalt und wir wollten noch weiter noch ein paar andere schöne Multis machen. Uns saß die Zeit ein bisschen im Nacken, aber ich kann nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Das sind wirklich ganz tolle Bilder und wirklich zum Schmunzeln und zum Lachen. Also wie gesagt, mein Tipp bei Ulm, Hüft-TIP-OP, Do-It-Yourself, GC3V29W.
Also wieder mal ins schöne Ulm. Also ich kenne den auch noch nicht, aber hat meine Neugier geweckt.
Ist immer wieder schön, ja. Wir haben zwar wieder das Pech gehabt zu dieser Jahreszeit natürlich, dass neblig war. Das hatten wir auch nicht anders erwartet. Aber wir fahren immer wieder gerne dorthin und es gibt wirklich ein paar ganz tolle Caches in dem Gebiet. Doch. Jo, das würde ich sagen, das war's. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
Vielleicht einen kurzen Nachklapp zu einem meiner vergangenen Cache-Tipps. Da ging es ja auch um Ulm, die Brücke von Khazad Dûm. Lange Geschichte, hatte ich erzählt. 3,5 Stunden braucht man, um da durch die ganzen Katakomben durchzuroppen und alles zu finden. Kürzlich war ein größeres Team dort und die hatten Schwierigkeiten, den Anfang zu finden. Nochmal zur Wiederholung, es geht hier um einen Nachtcache. Haben den ersten Reflektor nicht gefunden, sind wohl so stark ausgestreut, dass sie dann im Prinzip gleich das Final gefunden hatten, also nach Viertelstunde, 20 Minuten. Und es war ihnen auch klar, dass das so nicht geplant war und waren auch enttäuscht, weil sie wussten, dass ja viele tolle Stationen sind. Sind dann nochmal zum Anfang und haben dann wirklich alles durchgespielt, weil der Weg ist das Ziel. Aber die sind tatsächlich direkt aufs Final gestoßen, ohne Umwege.
Ja, sowas Ähnliches ist uns auch schon mal passiert. Wir haben eine größere Runde gemacht, mehrere Stationen. Ich weiß gar nicht mehr, ob es 8, 9 oder 10 Stationen waren. Alle Stationen extrem sehenswert, toll gemacht. Und als wir dann am Final waren, kamen Cacher vorbei, die falsch abgebogen waren und haben dann gefragt, ob das eine Station sei. Und wir wussten, es ist schon das Final. Und das war dann auch eine sehr, sehr blöde Situation, weil sie nämlich wirklich genau aufs Final gestoßen waren und jetzt schon davor standen. Und ja, was sagt man in dem Moment? Wir waren in dem Moment sehr perplex und haben gesagt, ihr müsst da lang, ihr müsst weiter in die andere Richtung. Aber ja, war halt blöd. Gell? Die sind einfach nur kurz falsch abgebogen, was bei so einer Runde natürlich passieren kann, weil das Feile liegt ja dann meistens auch wieder Richtung Parkplatz zurück. Und dann kann schon mal sein, dass man vielleicht irgendwas verdreht und in die andere Richtung läuft, anstatt zur ersten, zweiten Station weiter. Ja, sowas kann passieren.
Ja. Dann wollte ich noch sagen, weil ich glaube beim Alsterdrachen, der hatte ja auch gesagt, er ist immer so gespannt auf unsere Dosenbeschreibungen. Also kann man ruhig sagen, wir haben das nicht vergessen. Wir wollen schon weitermachen, die einzelnen Cache-Typen zu besprechen. Aber wenn es was Aktuelles gibt, wie heute unser sprengstoffzündendes Thema, dann schieben wir das mit ein. Und wir machen aber wieder weiter mit den Dosen, denke ich mal.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja noch ein paar vor uns, aber wie gesagt, wir sprudeln immer so ein bisschen über vor Ideen und immer in den 2 Wochen, die dazwischen liegen, fällt uns dann wieder dies ein und jenes ein und das könnte man auch und das wäre jetzt aktueller und das müssten wir jetzt machen. Also wir haben noch so viele Themen, ich glaube, das geht uns alles nicht aus. Jetzt hoffen wir natürlich, dass der Alsterdrache möglichst bald wieder zum Cachen gehen kann und dann wird es auch für ihn vielleicht wieder ein bisschen interessanter.
Klar, wünsche ich ihm auch. Und Audiokommentare allgemein sehr gern gesehen. War ja tolle Geschichte heute.
Genau, wie immer. Gut, dann würde ich sagen, das war's wieder. Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Das ist dann nach dem Dönerstag. Und da werden wir dann auch wieder aktuell einiges zu berichten haben. Und vielleicht gelingt es uns auch wieder, ein paar Stimmen einzufangen. Wir würden uns freuen. Wenn vor Ort jemand ist, der sich mit uns unterhalten möchte, kann uns gerne ansprechen. Wir sind dann immer ein bisschen schüchtern, wollen euch nicht zu sehr auf den Keks gehen. Aber wenn ihr Spaß dran hättet, dann meldet euch einfach. Es ist überhaupt kein Problem. Gut, das war's. Macht es gut. Christian, es war wieder toll. Danke dir. Und dir auch noch eine schöne Zeit und viel Spaß beim Cachen.
Ja, danke dir. Hat Spaß gemacht, diese Folge aufzunehmen. Grüße dich und wir sehen uns ja in wenigen Tagen. Und ja, Grüße an alle Cacher in dieser Welt aus dem Allgäu.
Servus.
Ciao. We'll be right back.